Seit Jahren im Sumpf der mRNA-Technologie. Auf eins sagt Ihnen, wer der neue Chef des Weltwirtschaftsforums wirklich ist. Pfarrerlegende Jürgen Fliege stocksauer. Die Kirchen segnen Rheinmetall und treiben uns in den Krieg. Und im Interview des Tages die Pathologin Ute Krüger über die schockierende Wahrheit zu Turbokrebs. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Wer ist der neue vorläufige Mann an der Spitze des WEF? Der langjährige Nestlé-Chef Peter Brabeck-Letmathe hat bereits vor der Corona-Zeit in die mRNA-Technologie von Moderna investiert. Laut Medienberichten sei dieses Geschäft sehr lukrativ gewesen, insbesondere ab der massenhaften Verimpfung in der Corona-Zeit. Doch auch als Präsident der wissenschaftsdiplomatischen Stiftung Geneva Science and Diplomacy Anticipator Foundation forderte er politische Rahmenbedingungen zur Etablierung der mRNA-Technologie. Weiter finanzierte er das Schweizer MedTech-Unternehmen Abionic, das etwa einen Covid-Schnellspeicheltest für Schüler entwickelte. Doch neben biotechnologischen Entwicklungen förderte der aktuelle WEF-Chef auch die Digitalisierung in der Landwirtschaft, etwa durch das Schweizer Unternehmen Gamaya. Dessen webbasiertes Tool erfasst sämtliche landwirtschaftliche Daten über Drohnen und Satelliten, künstliche Intelligenz, Fernerkundung und verarbeitet die enorme Datenmengen auf Basis der Google Cloud. Weiter investierte Brabeck-Letmathe in das US-Unternehmen Foodex. Dieses entwickelt etwa KI-gestützte, digitale Bestellsysteme für Restaurants, vegane Fertigprodukte oder medizinische Ernährungstherapie auf Basis von künstlicher Intelligenz. Seit Jahren investiert der neue Mann an der Spitze des WEF also in mRNA-Technologie, in Digitalisierung von Landwirtschaft und Ernährungswesen und die Umstellung auf künstliche Intelligenz. Beste Voraussetzungen, um die globalistische Agenda von Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum ungebremst fortzusetzen. Die WHO will einen dauerhaften Pakt mit den großen Technologieunternehmen, um das Verhalten der Menschen zu manipulieren. Das sei das eigentliche Ziel, wie der hochrangige WHO-Vertreter Andy Patterson nun ganz offen zugab. Dauerhaft soll also eine Zensur installiert werden, wie sie in der Covid-Zeit begründet wurde. Denn damals gab die Weltgesundheitsorganisation den Social-Media-Plattformen vor, wie sie die Informationen zu Covid zu steuern hatten. Mark Zuckerbergs Plattform Meta, vormals Facebook, habe dabei eine zentrale Rolle gespielt. Doch Zuckerberg hatte selbst zugegeben, wie stark er von der Biden-Administration unter Druck gesetzt worden sei, um kritische Inhalte etwa über die Geninjektionen zu unterdrücken. Weiter will die WHO auch die enge Verflechtung von Unternehmen, Institutionen und Influencern verstärken. Denn diese schaffe, so wörtlich, eine gut funktionierende Feedback-Schleife, in der Gesundheitsnarrative geformt, verbreitet und auf ihre Wirksamkeit hin überwacht werden. Während sich also die WHO für etwaige Gesundheitskrisen neu positioniert, erweitert sie auch ihre Ziele, eine noch tiefere Verflechtung mit den Tech-Giganten, umfassende Kontrolle über den weltweiten digitalen Gesundheitsdiskurs, Fokus auf Verhaltensmanipulation und eine weitere Verschärfung der Zensur. In der Corona-Zeit wurden die Mechanismen entwickelt, die nun gegen Kriegsgegner und andere Oppositionelle eingesetzt werden. Dazu sagte der Musiker Jens Fischer-Rodrian gegenüber auf 1.
Die eine Angst löst ja die nächste aus. Ne? Das ist die große, große Virusangst. Dann natürlich immer das Thema Umwelt bzw. CO2. Umwelt wäre ja noch ein diskutables Thema, aber es ist ja eine Verengung auf CO2. Dann der Ukraine-Krieg, jetzt Palästina, Israel. All das wird ja benutzt, um uns gewissen Ecken zu drängen und die Tore gar nicht aufzumachen für eine Diskussion. Und das wurde sehr gut geprobt während der Corona-Zeit. Was den Leuten bis heute widerfährt, die sich damals gewehrt haben, sieht man ja. Von der Seite her glaube ich, dass die Sachen zusammenhängen und dass das, was man gelernt hat, in der Politik und in den Medien, wie man mit den Menschen umgeht, die widerständisch sind, das wird jetzt angewandt.
Der Bundesregierung wird zukünftig eine flächendeckende Datenbank mit Bildern der Bundesbürger zur Verfügung stehen. Denn ab 1. Mai dürfen in Deutschland Reisepässe und Personalausweise nur noch mit digitalisierten Fotos ausgestellt werden. Diese werden in ein verschlüsseltes Archiv hochgeladen, auf das auch zertifizierte private Fotostudios Zugriff haben. Die noch amtierende Bundesinnenministerin Nancy Faeser bezeichnete diese Neuregelung als, Zitat, echten Fortschritt und sieht keine Sicherheitsbedenken. Kritiker warnen jedoch, dass eine zentrale Gesichtsdatenbank die Infrastruktur für Techniken der Massenüberwachung schafft. Parallelen zu Gesichtserkennungssystemen wie in China werden deutlich. Eine Anfrage von Auf 1 zum Thema ließ das Bundesinnenministerium bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Noch am heutigen Morgen schien es, als könne eine Annäherung im Ukraine-Krieg greifbar werden. Anlass war ein Friedensplan der US-Regierung, der im Laufe des Tages in London verhandelt werden sollte. Doch am Mittag wurde das Treffen kurzfristig abgesagt. Nach Angaben des britischen Außenministeriums soll es stattdessen Gespräche auf Ebene von Regierungsberatern geben, hinter verschlossenen Türen, ohne öffentliche Informationen. Zuvor waren Details des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump bekannt geworden. Dieser sieht offenbar einen langfristigen Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinien vor. Die USA würden die Krim als Teil Russlands anerkennen und einen NATO-Beitritt der Ukraine ausschließen. Die Regierung in Kiew wies den Vorschlag bereits indirekt zurück. Aus dem Umfeld von Präsident Volodymyr Zelensky hieß es, die ukrainische Delegation werde in London nur über eine bedingungslose Waffenruhe verhandeln. Auch aus Moskau kamen zurückhaltende Töne. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS zitierte Sergei Naryschkin, Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, mit den lapidaren Worten: Chancen für eine Einigung gibt es immer. Die US-Regierung hat eine klare Botschaft gesendet. Sollte der vorgelegte Friedensplan scheitern, wollen sich die Vereinigten Staaten aus weiteren Vermittlungsversuchen zurückziehen. Diese Drohung richtet sich auch an die Europäer, denn Brüssel und auch die künftige deutsche Bundesregierung wollen den Krieg fortsetzen. Nach Einschätzung des Geopolitik-Experten Wolfgang Hummel ist das Ultimatum aus Washington durchaus ernst zu nehmen, denn US-Präsident Donald Trump verfolgt offenbar andere strategische Ziele, insbesondere mit Blick auf China.
Der wichtigere kriegerische Konflikt ist für die USA und bleibt auch der im Nahen Osten. Aber die höheren und die höchsten Prioritäten hat die Auseinandersetzung jetzt nicht militärisch mit China. Und dafür braucht man alle Ressourcen. Dafür braucht man alle Kräfte und insoweit ist tatsächlich auch meine Sorge, dass wenn die Europäer sich weiterhin als diejenigen erweisen, die nicht unterstützen und im Gegenteil, ich nenne es sabotieren, behindern, dass wenn dies so weitergeht, die USA ohne Taktik, sondern einfach mit einem kühlen, auch jetzt wieder businessorientierten Beschluss sagen, es lohnt sich schlichtweg nicht, wir überlassen diesen Konflikt den Europäern. Das muss man sich auch vor Augen halten. Die USA haben keine Nachteile. Sie mögen keine Vorteile haben bei einem fortwährenden Konflikt, aber sie haben vor allem keine Nachteile. Und ich glaube, das machen sich die Europäer, das macht sich insbesondere die deutsche Bundesregierung gar nicht klar.
Die amtierende Bundesregierung hat sich bislang nicht offiziell zum US-Friedensvorschlag geäußert. Ebenso wenig der designierte Kanzler Friedrich Merz. Dabei hatte der CDU-Politiker mehrfach die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine gefordert und damit eine Verlängerung des Krieges billigend in Kauf genommen. Doch nicht nur in der Politik scheint das Interesse am Frieden gering zu sein. Auch die großen Kirchen verhalten sich auffallend still oder senden fragwürdige Signale. Der Pfarrer und langjährige Fernsehmoderator Jürgen Fliege übt im Gespräch mit Auf 1 deutliche Kritik. Die Kirchen, so sein Vorwurf, segneten mittlerweile sogar die Rüstungsindustrie, darunter auch den Waffenhersteller Rheinmetall.
Die Kirchenführer treffen sich im Kloster Loccum mal mit den Herren und Damen von Rheinmetall und anderen und wollen sich endlich mal kennenlernen, nachdem sie sich 40 Jahre lang sozusagen etwas skeptisch gegenüberstanden. Das ist irgendeine Form von Segen. Das ist, wir segnen Rheinmetall ab. Und demnächst, bei Corona-Zeiten war man ja nur sozusagen als Geimpfter in der Lage, das Abendmahl einzunehmen, und demnächst sind wir nur in der Lage, sozusagen miteinander zu reden, wenn unsere Kinder mit Maschinengewehr umgehen können, ja? Also die Vergiftung unserer Kinder mit Broschüren und Comics, die sie sozusagen von Berlin geliefert bekommen, ist wirklich das Letzte.
Mit welchen Sorgen Jürgen Fliege in die Zukunft blickt, erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Vor 80 Jahren endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Doch die letzten Tage dieses historischen Dramas waren überschattet von zahlreichen Verbrechen durch die vorrückenden Siegertruppen. Eines der dunkelsten Kapitel spielte sich in Treuenbrietzen, einer kleinen Stadt südlich von Berlin, ab. Am 23. April 1945 forderte die Rote Armee etwa 7000 Bewohner auf, den Ort zu verlassen. Doch während dieses erzwungenen Exodus wurden rund 1000 Zivilisten erschossen, darunter Frauen, Kinder und alte Männer. Zudem wurden zahlreiche Frauen Opfer von Vergewaltigungen. Das Massaker von Treuenbrietzen ging in seiner Brutalität weit über die Gewaltakte in anderen Städten nach der Eroberung hinaus. Der genaue Auslöser ist bis heute ungeklärt. Überlebende und Angehörige suchen seit Jahrzehnten nach Antworten, auch mit Unterstützung deutscher Behörden. Im vergangenen Jahr stellte die Staatsanwaltschaft Potsdam ein offizielles Auskunftsersuchen an die russische Generalstaatsanwaltschaft. Eine Reaktion ist nicht bekannt. Weitere Informationen über die verschwiegenen Verbrechen an Deutschen vor 80 Jahren erfahren Sie übrigens in diesem Buch, das im Auf1-Shop erschienen ist. Der Innenausschuss des österreichischen Nationalrats hat die zeitweilige Aussetzung des Familiennachzugs für Asylbewerber beschlossen. Die bisherige Bearbeitungsfrist von 6 Monaten entfällt künftig. Anträge können jedoch weiterhin gestellt werden. Die Regelung sieht umfangreiche Ausnahmen vor. So sind beispielsweise Kinder ausgenommen, die in ihrem Heimatland keine Bezugspersonen mehr haben. Ebenso dürfen bereits eingereiste Kinder und Jugendliche ihre Eltern nachholen, wenn sie in Österreich keine anderen Verwandten haben. Wie diese Umstände überprüft werden sollen, ist noch unklar. Auf eins sprach bereits Anfang März mit dem FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Dahrmann über seine Einschätzung der Regierungspläne.
Diese Koalition erweckt mit vielen Formulierungen den Eindruck und meint jetzt auch, den Familiennachzug zu stoppen. Im Gleichen argumentiert sie aber, Kontingente einzuführen. Und ich weiß aus den Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP, die schlussendlich ja wegen Scheinverhandlungen der ÖVP gescheitert sind, dass es der ÖVP sehr wichtig war, sehr rasch und durch neue Kontingente wieder zu eröffnen. Und das am besten nach 6 Monaten. Das heißt, wenn jetzt auch der Familiennachzug theoretisch auf Null gestellt würde, in 6 Monaten steigt das wieder an, nach 12 Monaten steigt es noch mehr an, und man kann natürlich die in den ersten 6 Monaten nicht hereingelassenen in den nächsten 6 Monaten und in der Zeit danach zusätzlich in die Kontingente hineinpacken. Ja, das heißt, da ist eine Mogelpackung der besonderen Art und Weise wieder durch ÖVP, SP und NEOS produziert worden, und man meint, die Bevölkerung weiter fett umzuverkaufen.
Der Bundesnachrichtendienst muss seine Erkenntnisse über einen möglichen Laborursprung des Covid-Virus nicht offenlegen. Dies entschied das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag nach einer Klage des Axel Springer Verlags. Denn nach Ansicht der Leipziger Richter überwiegen private und öffentliche Interessen die Pressefreiheit. Der Auslandsgeheimdienst habe plausibel dargelegt, dass die Offenlegung, Zitat, seine Funktionsfähigkeit und die außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen könnte. Zudem könnten einige Informationen Rückschlüsse auf die Quellen ermöglichen. Bei einer Veröffentlichung drohe zudem eine politische und wirtschaftliche Verschlechterung der Beziehungen zur Volksrepublik China. Bereits im März war bekannt geworden, dass der BND kurz nach Ausbruch der Pandemie über einen möglichen Laborursprung Bescheid gewusst hatte. Gestern hatte auf 1 über die Eilanträge der Thüringer AfD-Fraktion berichtet. Denn diese wurde von der Überwachung des Landesverfassungsschutzes ausgeschlossen. Inzwischen wurde jedoch ein Zwischenerfolg bekannt. Die für heute geplante Konstituierung der Parlamentarischen Kontrollkommission findet nicht statt. Landtagspräsident Dr. Thaddäus König begründete die Entscheidung mit dem Recht der AfD auf effektiven Rechtsschutz. Diese war mit keinem Vertreter in das zuständige Gremium gewählt worden, obwohl der Opposition gesetzlich eine ausreichende Beteiligung an der Geheimdienstkontrolle zugesichert ist. Weitere Termine sind bis auf Weiteres nicht geplant. Somit obliegt die Entscheidung über den Ausschluss der Partei nun dem Thüringer Verfassungsgericht in Weimar. Die deutschen Behörden ignorieren weiterhin die massiven Schäden der sogenannten Corona-Impfung. Mehr dazu erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die Bundesrepublik Deutschland hat bisher lediglich 573 Langzeitschäden aufgrund einer Corona-Impfung anerkannt. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurden mehr als 14.000 Anträge gestellt. Die Anerkennungsquote liegt damit bei nur 6,2%. In über 2.000 Fällen haben Betroffene Widerspruch gegen die Ablehnung eingelegt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag ein Abkommen mit dem Iran unterzeichnet. Der Vertrag begründet unter anderem eine strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern. Moskau und Teheran sind damit auch offiziell geopolitische Verbündete. Beobachter werten die Vereinbarung zudem als Zeichen für eine Abkehr Russlands von Israel. Die Heizkosten für Gaskunden sind im Vergleich zur vorherigen Heizsaison um knapp ein Viertel gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Portals Verivox. Demnach stiegen die Gaspreise witterungs- und preisbedingt um 23%. Auch Heizöl verteuerte sich für Verbraucher um etwa 1%, während die Händlerpreise sanken. Auf dem Gelände der Berliner Urania könnten Container für Asylsuchende anstelle von Wohnungen errichtet werden. Laut einem Bericht der Berliner Morgenpost prüft Finanzstaatssekretär Wolfgang Schirocki die Aufstellung von dreigeschossigen Wohncontainern. Ursprünglich hatte der Senat dort den Bau von 265 kommunalen Wohnungen geplant. Der Kreml hat dementiert, dass bereits direkte Gespräche zwischen den Präsidenten Putin und Zelensky geplant seien. Regierungssprecher Dmitri Peskow bestätigte jedoch, dass Moskau zu einer Verhandlungslösung bereit sei. Kiew müsse dafür seine Bereitschaft zu offenen Verhandlungen zeigen. Putin selbst hatte am Montag direkte Gespräche mit seinem ukrainischen Amtskollegen erstmals nicht mehr ausgeschlossen.
Und wir kommen zu unserer neuen Rubrik, dem Interview des Tages. Für die englischsprachige Wikipedia ist es eine Verschwörungstheorie. Doch Ärzte weltweit weisen auf die massive Zunahme von Turbokrebs seit Einführung der Covid-Injektionen hin. Exklusiv bei Auf 1 spricht nun die Pathologin und Krebsexpertin Dr. Ute Krüger. Die Pathologin Dr. Ute Krüger untersuchte für ihr Buch Geimpft, gestorben, das sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Professor Walter Lang veröffentlichte, 57 Befunde von Todesfällen nach der Covid-Injektion. Das Buch ist eine Gedenkschrift für Professor Arne Burkhardt und basiert auch auf der Arbeit des verstorbenen Pathologen. Über die Folgen der Covid-Injektion spricht Dr. Ute Krüger heute exklusiv hier bei Auf 1. Frau Dr. Krüger, ich grüße Sie herzlich. Danke für Ihre Zeit.
Hallo Herr Glinz, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Welche Beobachtungen, Frau Dr. Krüger, haben Sie zu sogenannten Turbokrebs gemacht? Und in welchem Alter waren die Betroffenen in etwa?
Ich kann vielleicht vorausschicken, dass ich 25 Jahre Berufserfahrung in der Pathologie habe und in den letzten 18 Jahren als Brustkrebsexpertin tätig war und auch 8 Jahre lang in der Brustkrebsforschung in der Universität in Lund gearbeitet habe. Und ich wusste also durch die langjährige Erfahrung, was mich im täglichen Untersuchungsgut erwarten würde. Und ab Herbst 21, also 2021, hatte ich das Gefühl, dass ich mehr Brustkrebsfälle erhalte mit aggressiv wachsenden Tumoren. Größere Tumoren also, von 4 bis 16 Zentimeter, war also keine Seltenheit. 16 war der größte, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Dass es also mehrere Tumoren in ein und derselben Brust waren oder auch Tumoren in beiden Brüsten gleichzeitig, also bilateral. Und die Frauen waren häufig zwischen 30 und 55 Jahre alt. Und gerade für diese Tumoren habe ich dann diesen Begriff Turbokrebs verwendet. Das ist auch kein wissenschaftlicher Begriff, bezeichnet letztendlich nur sehr schnell wachsende Tumoren und kann in allen Organen auftreten.
Welche weiteren Nebenwirkungen haben Sie denn noch so gefunden nach den Covid-Injektionen, Frau Dr. Krüger?
Wie Sie schon erwähnt hatten, habe ich ja die Befunde von Professor Anne Burkhardt zusammengestellt in diesem Atlas. Und wir haben herausgefunden, dass in etwa der Hälfte der Fälle eine Herzmuskelentzündung, also eine Myokarditis, zu finden war bei den Verstorbenen. Und dass in etwa 90% der Fälle eine Vaskulitis, also Entzündung der Gefäße, zu finden war. Zudem fanden sich Blutgerinnsel, also typische und atypische Blutgerinnsel. Dann Autoimmunerkrankungen, der sogenannte Lymphozytenarmok, wie ihn Professor Anne Burkhardt genannt hat. Und wir haben Ablagerungen von unklarem Material im Gewebe gefunden, was wir früher so nie gesehen haben. Und zudem auch Amyloidablagerungen. Das ist also ein fehlerhaftes Protein, was sich im Gewebe ablagern kann.
Was könnte denn Ihrer Meinung nach die Ursache für die Übersterblichkeit und auch den Geburtenrückgang in so vielen Ländern dieser Welt sein?
Ja, dazu gibt's ja auch Veröffentlichungen. Das Problem ist nur, dass die nicht durchs Peer Review gegangen sind. Das heißt also, dass noch ein Wissenschaftler aufgeguckt hat und das also abgenickt hat, weil diese Wissenschaftler scheinbar andere Interessen vertreten. Und also im Vorabdruck einer Veröffentlichung vom Februar 2024 konnte man eindeutig sehen, dass 2021 und 2022 ein beträchtlicher Anstieg der Übersterblichkeit zu sehen war in Deutschland. Und das kann nicht mehr mit den Corona-Infektionen erklärt werden und muss also in Zusammenhang mit diesen sogenannten Corona-Impfungen stehen. Und es wurde also gefunden, je mehr von diesen Spritzen verabreicht wurden, desto höher war die Übersterblichkeit. Und dann gab es zudem auch noch eine Variation in den Bundesländern, was ich auch sehr interessant finde. Also für 2022 zum Beispiel Berlin-Brandenburg und Sachsen eine Übersterblichkeit von 5-6%. Und im Saarland und in Bremen doppelt so hoch, nämlich 11%, weil da eine deutlich höhere Rate der sogenannten Impfungen erfolgt ist. Und zum Geburtenrückgang kann ich sagen, also im Atlas sind Fälle beschrieben, bei denen einerseits das Spike-Protein in den Eierstücken nachzuweisen ist und das dort vermutlich Schaden anrichtet. Und zum anderen ist ein Bild auch enthalten eines 29-jährigen Verstorbenen, bei dem die Spermatogenese also deutlich herabgesetzt ist. Das heißt also, dass die Spermien in den Hoden nicht mehr produziert werden. Und das sind zwei mögliche Erklärungen für den Geburtenrückgang.
Jetzt sollten diese Themen, Übersterblichkeit und Geburtenrückgang, ja breit ausgespielt werden. Doch wie beurteilen Sie den Umgang damit durch Politik und Medien aktuell?
Ja, also Politik und Medien sind offensichtlich an der Wahrheit nicht interessiert. Genauso wie die Wissenschaft, zumindest die, die von Unternehmen oder Personen finanziert wird, die Profit mit diesen sogenannten Impfstoffen machen. Und es sind zahlreiche Artikel verfasst worden, aber wie ich schon angedeutet habe, die kommen also nicht durchs Peer Review, also durch diese wissenschaftliche Prüfung, weil diese Wissenschaftler, die das prüfen, auch finanzielle Interessen haben, dass also diese Artikel nicht veröffentlicht werden.
Nach Ihrem Interview mit der Berliner Zeitung zum Thema Turbokrebs im Vorjahr veröffentlichte das sogenannte Recherchenetzwerk Korrektiv einen Faktencheck. Darin wird Ihnen unterstellt, Frau Dr. Krüger, Angst zu schüren mit anekdotischen Aussagen, falsch interpretierten Studien und unwissenschaftlichen Belegen. Was entgegnen Sie diesem sogenannten Faktencheck?
Ja, also alle Quellen in meinem Artikel sind angegeben und nachvollziehbar. Alle Studien kann man sich anschauen. Und zu dem sogenannten Faktencheck kann ich eigentlich nur sagen, sie bezeichnen sich als unabhängig und dass sie für die Gesellschaft recherchieren. Und ich habe dann auch mal recherchiert und habe also gefunden, dass der eBay-Gründer Pierre Omidyar, also der Multimilliardär ist, im Jahr 2018 640.000 Euro für dieses Korrektiv ausgegeben hat und 2020 und 2021 jeweils auch nochmal 400.000 Euro. Und für mich ist das nicht mehr unabhängig und zudem werden falsche Angaben gemacht. Das, was traurig ist, dass so ein sogenannter Faktencheck dann herangezogen wird, um meine Vorträge nicht zuzulassen, wie zum Beispiel im Züricher Volkshaus. Wenn ich das darf, würde ich Ihnen das gerne mal vorlesen. Mhm. Der Stiftungsrat hat in seinem Leitbild formuliert, dass keine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden für Veranstaltungen mit unrealistischem Heilversprechen und Angstpropaganda, die zu erheblichen gesundheitlichen Risiken führen kann. Also da fällt mir nichts mehr zu ein.
Jetzt haben Sie aber, Frau Dr. Krüger, am 4. Mai in Zürich einen Fachvortrag zum Thema Turbokrebs. A, können Sie diesen halten? Und B, was erwartet die Zuseher genau?
Ja, also den kann ich halten, aber eben nicht in diesem Züricher Volkshaus, was noch viel größer gewesen wäre. Die Zuhörer erwartet einmal Berichte über meine Beobachtungen zum sogenannten Turbokrebs. Also ich werde auch Beispiele anfügen. Und zeige zum anderen auch eindrucksvolle Bilder von den Gewebeschnitten und auch Fallbeispiele aus diesem ja bisher weltweit einzigartigen von mir zusammengestellten Atlas der Impfschäden. Und nach dem Vortrag gibt es dann auch eine Möglichkeit für die Zuhörer, Fragen zu stellen.
Das klingt spannend. Nutzen Sie die Zeit. Vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, Frau Dr. Krüger, im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD ist geschrieben, dass Desinformationen und Fake News nicht mehr gedeckt sind von der freien Meinungsäußerung und dass deshalb staatsferne Medien wie Korrektiv eingesetzt werden, um diese dann zu beseitigen. Was glauben Sie, wie lange haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Meinung zu äußern?
Ich hoffe lange, sonst gibt es überhaupt gar keine Demokratie mehr.
Das hoffen wir auch. Wir danken Ihnen sehr für dieses Gespräch, wünschen Ihnen viel Erfolg in Zürich.
Vielen herzlichen Dank.
Wegen Informationen wie diesen wird auf eins massiv bekämpft. Seit der Kündigung unseres 9. Spendenkontos in Ungarn ist die Lage sehr ernst. Überweisungen über PayPal und Kreditkarte sind allerdings noch möglich. Ebenso unterstützen können Sie uns mit einem Einkauf in unserem Auf1-Shop unter www.auf1.shop. Jeder Einkauf hilft, damit wir Ihnen auch weiterhin wichtige Informationen zur Verfügung stellen können. Der gemeinsame Alkoholkonsum könnte eine längere Tradition haben als bisher angenommen. Denn nun beobachteten Forscher der britischen Universität Exeter in Westafrika, wie Schimpansen in freier Wildbahn wiederholt vergorene Früchte teilten und konsumierten. Laut den Wissenschaftlern könne es sich um eine, Zitat, Urform des Feierns handeln. Die Affen dürften jedenfalls ihren feuchtfröhlichen Spaß gehabt haben. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.